Gebet und Gottes Gegenwart, das ist das Thema heute. Ich beziehe mich da auf den zweiten Vineyard-Wert, nochmal, Gottes kraftvolle Gegenwart erleben. Aber wo wollen wir Gottes kraftvolle Gegenwart erleben? Natürlich in der Gemeinde, im Gottesdienst, aber auch zu Hause. Überall dort, wo wir sind und im Gebet. Und Gebet ist so mein Thema, das wisst ihr mittlerweile. Und ich habe im Urlaub ein Buch gelesen von Ole Hallesby, das heißt Vom Beten. Und das hat mich sehr inspiriert. Und die Predigt heute geht zum großen Teil über Dinge, die er geschrieben hat. Es fängt schon damit an, die Sache mit dem Beten. Welche Gebetshaltung ist überhaupt die richtige? Ich weiß nicht, ob jemand von euch Adrian Pless kennt. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die theatralischen Tonbänder des Leonard Thin. Und dieser Leonard Thin betet für ein Theaterstück. Das Theaterstück hat den Titel Daniel in der Löwengrube. Und ich möchte mal sein Gebet vorlesen. Gut, jetzt kann ich mit dem Beten anfangen. Im Sitzen oder kniend? Ich denke, ich sitze. Man soll für sich selbst keine sinnlosen Regeln aufstellen. Andererseits kann Knien auch nicht schaden. Vielleicht ist es ja Hochmut, wenn ich denke, ich kann sitzen und andere Leute, die besser sind als ich, die knien. Ich weiß auch nicht. Edwin hat neulich gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt und meine Beine schlafen ein. Wenn ich so die ganze Zeit rumknie, ich denke, ich stehe auf. Mist, ich komme nicht zur Ruhe, wenn ich stehe. Vielleicht könnte ich auf dem Boden sitzen und den Kopf auf den Sessel stützen. Vielleicht hocke ich mich auf dem Boden mit dem Rücken zur Wand. Aber wenn ich das mache, schlafe ich sofort ein. Entschuldigung, Gott, ich fange lieber an, sonst ist keine Zeit mehr. Es ist, bin wieder mal ich, Gott. Thin, Leonard Thin, Postgateweg 35. Ich hoffe, meine Stellung ist in Ordnung. Nicht zu bequem oder zu arrogant. Ich könnte knien, wenn du willst, oder da hocken oder sonst was. Hoffe, dir macht's nichts aus, dass ich dich schon wieder belästige. Aber ich fühle mich ein bisschen komisch. Da dachte ich, ich mach's einfach. Dich belästigen, meine ich. Bin gestern ein bisschen durcheinander geraten, als ich nachgedacht habe über, wie ich klein war und so. Musste an so Sachen denken, an mich, Sachen in der Vergangenheit, Gott, dass ich nie viel gemacht habe, gewesen bin. Krieg mich auch manchmal mit meiner armen, ollen Mutter in die Haare. Nehme an, du kriegst ihre Ohren auch nicht auf die Reihe und tust uns allen den Gefallen. Deine Sache natürlich, nur so ein Gedanke. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, ich will kein Jona sein in diesem Daniel-Ding. Erinnerst du dich an Jona? Entschuldigung, blöde Frage. Klar kennst du den. Freund von dir. Dein Wahl auch wahrscheinlich. Geht mich natürlich nichts an. Möchte bloß nicht das Ganze vermasseln für die anderen, weil ich nicht gut genug bin oder so. Wenn du also so ein bisschen auf uns alle aufpassen könntest, die mitmachen, und wenn du machst, dass ihr Zeug nicht durcheinander kommt durch mein Zeug, wenn du verstehst, was ich meine, das wäre gut. Und tut mir leid, dass ich das mit Mrs. Flushpool und dem Schönheitschirurgenfall gesagt habe. Und das wäre es wohl erstmal für jetzt, glaube ich, Gott. Danke fürs Zuhören. Amen. Ja, also vieles von dem, wie der hier gebetet hat, kommt in anderer Form in der Predigt jetzt auch noch vor. Und ich denke, ihr werdet am Ende merken, dass das ein ganz tolles Gebet war. Aber was ist eigentlich Gebet? Und Ole Hallesby, das ist ein norwegischer Theologe, der von 1879 bis 1961 gelebt hat, der bezieht sich da auf eine Bibelstelle aus Offenbarung 3, Vers 20. Und da steht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Was ist eigentlich Gebet? Ole Hallesby schreibt: In der ganzen Schrift kenne ich kein Wort, das ein klareres Licht auf das Gebet wirft als dieses. Mir scheint es der Schlüssel zu sein, der die Tür in die heilige Welt des Gebets öffnet. Beten ist Jesus einlassen. Hier hören wir zunächst, dass es nicht unser Gebet ist, das Jesus in Bewegung setzt, sondern es ist Jesus, der uns dazu bewegt, zu beten. Er klopft an. Damit gibt er zu erkennen, dass er zu uns hinein will. Unser Gebet ist immer eine Wirkung davon, dass Jesus bei uns anklopft. Schon immer hat man das Gebet als das Atemholen der Seele bezeichnet. Es ist ein ausgezeichnetes Bild. Die Luft, die unser Körper braucht, umgibt uns von allen Seiten und sucht, in uns einzudringen. Es ist bekanntlich schwerer, die Luft anzuhalten, als zu atmen. Denn wir brauchen nur unsere Atemorgane offen zu halten, dann geht die Luft in unsere Lunge und tut ihren lebensspendenden Dienst für den ganzen Körper. Die Luft, die unsere Seele braucht, umgibt uns alle jederzeit und von allen Seiten. Und genauso ist es mit Gott, denn Gott umgibt uns in Christus von allen Seiten mit seiner mannigfaltigen und vollkommen ausreichenden Gnade. Wir brauchen nur unsere Seele zu öffnen. Und nun ist das Gebet das Organ, durch das wir Christus in unsere welke und dürre Seele aufnehmen. Also es beschreibt er ganz toll, finde ich. Er vergleicht es einfach mit diesem Atmen. Gebet ist in erster Linie nicht was Aktives, was von meinem Mund bis zur Zimmerdecke geht, sondern es ist etwas sehr Ganzheitliches. Es geht um die Beziehung zwischen Jesus und mir. Und in dem Bibelvers steht ja drin: Wenn jemand die Tür auftut, will ich eintreten. Das sagt Jesus. Ich zitiere weiter: Achte genau auf jedes Wort. Es ist nicht unser Gebet, das Jesus in die Seele hineinzieht. Es ist auch nicht unser Gebet, das Jesus bewegt, bei uns einzutreten. Er sucht nur die offene Tür. Im Übrigen war es längst sein Wunsch, bei uns einzukehren. Er tritt überall ein, wo ihm der Zugang nicht verweigert wird. Wie die Luft still in uns hineingeht, wenn wir atmen und ihren regelmäßigen Dienst an unserem Leibe tut, so geht Jesus still in unser Herz ein und tut dort seinen guten Dienst. Und Jesus nennt das Abendmahl mit uns halten. Im biblischen Sprachgebrauch bezeichnet die gemeinsame Mahlzeit die vertraulichste und festlichste Form des Zusammenseins. Das wirft einen neuen Schein auf das Wesen des Gebets. Es ist von Gott aus das vertraulichste und festlichste Zusammensein zwischen Gott und dem Menschen. Es bedeutet nichts weiter, als Jesus in unsere Not einzuschließen. Und es bedeutet Jesus Zugang geben, damit er seine Kraft für unsere Not gebrauchen kann. Es bedeutet Jesus Gelegenheit geben, seinen Namen inmitten unserer Not zu verherrlichen. Der Erfolg des Gebets hängt darum nicht von der Kraft des Betens ab. Weder sein starker Wille, noch ein brennendes Gefühl, noch seine klaren, durchdachten Gebetsgegenstände sind die Bedingungen für eine Gebetserhörung. Nein, Gott sei Dank ist der Erfolg des Gebets ist nicht davon abhängig. Beten bedeutet nichts weiter, als Jesus Zugang zu uns zu gewähren, so dass er an unsere Not herankommen kann und ihm zu erlauben, unsere Not zu teilen und sie zu überwinden, wenn seine Stunde gekommen ist. Darum hat er das Gebet so eingerichtet, dass auch der Kraftloseste beten kann. Denn es bedeutet ja nur, sich für Jesus aufzuschließen. Dazu ist keine Kraft nötig. Das ist eine Sache des Willens. Ob wir Jesus in unsere Not hineinlassen wollen, das ist die einzige, aber grundlegende Frage des Gebets. Hilflosigkeit ist fraglos das erste und sicherste Kennzeichen eines betenden Herzens. Unser ganzes Christenleben hindurch ist das Beten unser letzter Ausweg. Ich weiß wohl, dass wir oft schöne Gebete sprechen, privat und öffentlich, ohne dass uns die Hilflosigkeit treibt. Aber ich bin nicht sicher, ob das Gebete sind. Höre du zu, der du oft so hilflos bist, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Manchmal verstehst du nicht einmal zu beten. Dein Herz ist so voller Sünden und Unreinheit. Alle Interessen sind so von dem erfüllt, was die Bibel Welt nennt. Gott und das Ewige und das Heilige sind dir so fern und so fremd, dass du es als eine doppelte Sünde empfindest, dich Gott mit einem solchen Gemüt nahen zu wollen. Ab und zu fragst du dich selbst, will ich denn wirklich loswerden von diesem lauen Sinn und diesem weltlichen Leben? Sind die Lauheit und Halbheit meines Christenlebens nicht eine Frage davon, dass ich es im tiefsten Grunde meines Herzens gar nicht anders haben will? Und so streitet die redliche Seele gegen ihre eingeborene Unredlichkeit und fühlt sich so hilflos verloren, dass das Gebet auf den Lippen erfriert. Höre, mein Freund, deine Hilflosigkeit ist das beste Gebet. Sie ruft aus deinem Herzen besser zu Gottes Herzen als alle deine Worte und formulierten Gebete. Er hört dich vom ersten Augenblick an, da dich die Hilflosigkeit ergriffen hat. Und er macht sich schon bereit, dir zu helfen. Lass dich darum nicht von deiner Hilflosigkeit ängstigen. Vor allen Dingen, lass dich nicht am Beten hindern. Denn sie ist das eigentliche Geheimnis und die treibende Kraft des Gebets. Darum sollst du lieber versuchen, Gott für die Gabe der Hilflosigkeit zu danken. Sie ist eine der größten Gaben, die Gott uns schenken kann. Denn nur allein durch Hilflosigkeit schließen wir uns auf, sodass Jesus in unsere Not hineinkommen kann, mit aller Gnade und allen Gaben. Vom Himmel her sehen viele Dinge anders aus als auf der Erde. Auch unsere Gebete nehmen sich gewiss von dort oben anders aus. Da sind zum Beispiel die Gebetstreffen, Gebetsstunden. Einer betet nach dem anderen. Zuerst solche, die gewohnt sind, laut und in Gegenwart anderer zu beten. Sie beten gut und erbaulich. Und wenn sie Amen sagen, sind sich alle stillschweigend darüber einig, dass es ein gutes Gebet war. Auf demselben Gebetstreffen ist ein anderer, der auch gerne seine Stimme in der Versammlung von Betern erheben möchte. Er weiß, er braucht das Gebet vielleicht mehr als irgendein anderer. Indessen ist er ungewandt und es will ihm nicht glücken. Seine Gedanken sind unzusammenhängend und die Worte überstürzen sich. Zuletzt ist er so verwirrt, dass er vergisst, Amen zu sagen. Und hinterher ist er so verzweifelt über sein Gebet und über sich selbst, dass er kaum jemandem in die Augen zu sehen wagt, nachdem das Treffen beendet ist. Ich glaube aber, dass im Himmel ein neuer Lobgesang angestimmt wurde, aus Freude darüber, einen Menschen zu hören, der wirklich zu Gott betete, weil er in seiner Hilflosigkeit keinen Rat wusste. Ja, solche Gebete machen Eindruck im Himmel. Soweit aus dem Buch von Ole Hallesby. Hilflosigkeit als Schlüssel zum Gebet, das ist eine echte Herausforderung. Weil wer ist schon gerne hilflos? Aber ich glaube, dieses bis auf die Knochen ehrlich zu sein, dieses Schwächen zugeben zu können, dieses Jesus tatsächlich sein Herz hinzuhalten und zu sagen, du darfst einziehen, du darfst mit mir dieses Abendmahl halten. Komm du bei mir in mein Leben hinein. Komm du da rein, wo die Abgründe sind, dort, wo ich will, aber es nicht auf die Reihe bekomme. Dort, wo ich mich anstrenge und bemühe und es klappt nicht. Oder dort, wo ich mich schäme, weil ich ganz genau weiß, das sind die Ecken im Verborgenen, die Gott nicht gefallen. Und es erfordert Mut, Jesus da hineinzulassen. Und es erfordert, tatsächlich ehrlich zu werden und diese ganze Hilflosigkeit vor ihm auszubreiten. Und in dem Sinn war dieses Gebet ganz am Anfang ein gutes Gebet. Auch wenn der gedacht hat, naja, ich muss noch mal Gott erklären, wer ich bin und wo ich wohne, weil wir reden so selten miteinander. Aber das war ein gutes Gebet. Auch wenn er sich dafür entschuldigt hat, Gott zu stören. Aber er hat nicht gestört. Weil Gott liebt solche Gebete, die aus einem ehrlichen Herzen herauskommen. Es erfordert Mut, zu seiner Hilflosigkeit zu stehen und Jesus da ranzulassen. Er klopft an der Herzenstür an, er klopft ein und derjenige, der ihm aufmacht, dort kann er eintreten. Und dort kann er Dinge verändern. Aber die Sache mit dem Gebet ist umkämpft. Und es gibt Gebetshindernisse. Über die schreibt Ole Hallesby auch. Da gibt es einmal die Angriffe des Feindes auf das Gebet. Also wenn ich der Feind wäre, dann würde ich auch da ansetzen. Weil wenn ich den glaubenden Menschen und Gott auseinanderbringen will, dann muss ich beim Gebet ansetzen. Weil jemand, der aufhört zu beten, der ist für den Feind nicht mehr interessant. Richtig heiß wird es, wenn wir tatsächlich Gottes Gegenwart erleben und wenn wir Gottes Gegenwart kraftvoll erleben. Das macht die Qualität unserer Beziehung zu Jesus aus. Aber das ist nicht das Einzige. Es ist manchmal auch unsere eigene Natur. Einfach weil wir natürlich nicht gerne hilflos sind. Und weil wir natürlich gerne die Dinge selber auf die Reihe kriegen. Und nicht gerne Jesus an alles ranlassen in unserem Leben. Und da gerne mal eine kleine Tür zuhalten. Also von daher ist es nicht immer der Feind, manchmal bin es auch ich selber. Und dann gibt es noch diese Störungen von außen und die Störungen von innen. Also wenn ich mir jetzt endlich vorgenommen habe, ich habe ein Zeitfenster gefunden im Laufe des Tages, von dann und dann bis dann und dann möchte ich Zeit mit Gott verbringen. Dann klingelt's Telefon, dann klingelt's an der Haustür und auf einmal ist alles kaputt. Und ich habe das doch so schön geplant, aber es funktioniert nicht, weil da irgendwie so eine blöde Störung drin ist. So, und jetzt stellen wir uns vor, es hat gerade geklappt. Ich sitze da, kein Telefon, keine Hausklingel und ich möchte anfangen zu beten. Und dann kommt mir in den Kopf, ich muss noch einkaufen gehen. Und wie wird das auf der Arbeit sein? Und hoffentlich kriege ich das alles bis heute Abend noch hin. Die Woche wird aber hart. Und lauter solche Gedanken, die einem durch den Kopf gehen und die einen am Beten hindern. Und das sind diese inneren Störungen. Und ich glaube, für diese Gebetshindernisse brauchen wir auch wieder Instrumente, um die zu überwinden. Und Ole Hallesby schreibt, dass es gut ist, Routinen aufzubauen. Also wenn ich eine Gewohnheit aufgebaut habe, dann ist es einfacher. Dann bringt mich nichts mehr so schnell raus. Wir hatten gestern wieder unser Bibeltraining und bei unserem Bibeltraining mit den jungen Erwachsenen geht es ganz viel darum, Gewohnheiten aufzubauen. Ob das jetzt im Sport ist, ob das jetzt beim Bibellesen ist oder auch beim Beten ist. Gewohnheiten aufzubauen helfen uns, weil man dann nicht immer wieder neu überlegen muss, mache ich das jetzt oder mache ich das später oder mache ich es überhaupt nicht, sondern ich mache das einfach, weil das so ist. Also von daher ist Gewohnheiten aufbauen oder Routinen aufbauen ist ein guter Tipp, wenn man eine Sache regelmäßig machen möchte. Der zweite Tipp, Stille herstellen. Also das geht nicht, wenn nebenbei der Fernseher noch läuft. Vielleicht dann noch irgendwo Lobpreismusik und dann noch, keine Ahnung, das Smartphone nebendran. Und ich gucke gerade meine Nachricht im Chat nach. Funktioniert nicht. Also so multitasking-fähig ist keiner. Und Stille ist etwas, was man teilweise erst mal lernen muss, auszuhalten. Aber vielleicht ist es so, dass Gott auch manchmal gar keine Chance hat, in unser Leben hineinzukommen oder in unsere Gedanken hineinzusprechen, weil das so laut ist und da sind schon so viele andere Stimmen. Aber Stille, das ist einmal die Eigenliebe und das mangelnde Mitgefühl. Ich glaube, dass das bei dem einen mehr ausgeprägt ist, bei dem anderen weniger. Aber Gebet betrifft nicht nur mich selber, sondern Gebet betrifft auch die um mich herum sind. Ich lebe nicht alleine, sondern ich lebe in einem Umfeld mit anderen Menschen. Und erst dann, wenn ich mein Herz weich mache dafür, was mit anderen sein kann, erst dann erlebe ich auch diese Qualität im Gebetsleben, die ich vielleicht gerne hätte, aber die ich nicht alleine mit ihm habe, sondern er lenkt meinen Blick auf die anderen Menschen. Und dann noch ein handfestes Hindernis, Bequemlichkeit. Vielleicht ist das Fernsehen gucken doch einfacher. Vielleicht ist es doch einfacher, mal irgendwas zu machen, was nicht so anstrengend ist. Von daher ist Bequemlichkeit ist natürlich auch ein Gebetshindernis. Aber man kann Gebetshindernisse überwinden, auch diese Gebetshindernisse, zum Beispiel gerade dadurch, dass man verstärkt betet. Und dann gibt's noch so eine Sache, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das Fasten. Zum Beispiel bei Versuchungen. Also wenn wir merken, wir sind angegriffen, angefochten, das sind bestimmte Versuchungen, die wir immer wieder haben, ist das vielleicht ein Weg, verstärkt ins Gebet zu gehen oder auch mal zu fasten. Oder bei schwerwiegenden Entscheidungen, die wir zu treffen haben, dass wir uns fokussieren, dass wir wirklich erstmal alles, was uns da so zerstreuen will, beiseite lassen und uns konzentrieren auf diesen einen Punkt. Auch vor besonders schwierigen Aufgaben oder bei großen Kraftanstrengungen. Also überall dort, wo wir in der Gefahr sind, uns in Kleinigkeiten zu verlieren, dass wir in besonderer Weise uns auf Gott konzentrieren, um diese Sache auch hinzubekommen, die vielleicht vor uns liegt. Also es sind wirklich ganz handfeste Tipps. Ja, und dann gibt es noch verschiedene Arten des Gebets. Also, das ist nicht immer nur, bitte Herr, mach das und das und oder so eine Gebetsliste zu haben, sondern es gibt 5 Formen des Gebets, die er anspricht. Das ist einmal das Bitten, das andere ist das Danken, gehört ja irgendwo zusammen. Ich bitte um was und ich danke dafür. Das sind so diese beiden grundlegenden Sachen. Dann der Lobpreis, also wirklich Gott einfach anzubeten dafür, dass er Gott ist. Das vierte ist das Gespräch, dass man mit Gott reden kann, wie mit einem guten Freund. Mose redete mit Gott, wie mit einem Freund. Also man kann mit Gott reden, auf einer Ebene, die sehr vertraut ist. Und, das finde ich ganz toll, es gibt diese Form des Gebets ohne Worte. Also wenn mir manchmal nichts einfällt und ich bin einfach nur verbringe Zeit mit ihm, aber ich weiß gerade nichts, dann ist das okay. Das kann ein Spaziergang sein, das kann irgendwas sein, was wir in der Natur erleben mit ihm. Und wir müssen da nicht reden, wenn wir gerade so, ja, wenn wir nichts zu sagen haben. Aber da ist so viel von Gott da. Es ist dieses Gebet ohne Worte. Das sind die 5 Arten des Gebets, die er jetzt vorschlägt. Wir haben auch, das möchte ich euch nicht vorenthalten, im Bibeltraining andere 5 Arten von Gebet. Die orientieren sich an der Hand. Und zwar ist das, der Daumen fängt an. Daumen hoch heißt danken. Also einfach sagen, Gott, toll, Dankeschön. Dann das zweite ist auch Anbetung, Gott anbeten. Zu sagen, der Zeigefinger nach oben, du bist der Größte. Dann gibt es den Mittelfinger. Das ist für alles, was wo wir Sünde haben oder auch Anklage oder auch Gott sagen, das hat mich verletzt. Also all diese Dinge, die uns belasten, die dürfen wir Gott bringen und dürfen die auch ausschütten vor Gott. Das ist das Dritte. Das Vierte, das ist der Beziehungsbereich. Da geht es um all diese Gebete, die wir für andere beten. Also was uns miteinander verbindet. Ja? Da haben wir mittlerweile eine ganz große Stärke. Ich glaube, dass wir sehr viel füreinander beten. Und ich glaube, dass uns Gott da gesegnet hat. Und dann der kleine Finger sind unsere eigenen Wünsche. Das bringen wir den Jugendlichen bei. Aber die sind da. Also die Hand hat 5 Finger. Und auch unsere eigenen Wünsche können wir Gott bringen. Ja, also das waren 5 Formen des Gebets. in zweifacher Hinsicht, 10 Finger, 5 mal 5. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben und auch so ein bisschen Lust machen auf mehr Erfahrungen im Gebetsleben. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir zu dir beten dürfen. Ich danke dir dafür, dass du uns im Gebet begegnen möchtest. Schließe uns auf, schließe du uns, ja, diese Türen auf, Herr, wo wir dir begegnen können. Und ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, Gebetshindernisse zu überwinden. Dass du uns den Mut gibst, ehrlich zu werden. Und dass du uns den Mut gibst, mit unserer Hilflosigkeit zu dir zu kommen. Ich bitte dich ganz konkret für die kommende Woche, für qualitativ gute Gebetszeiten, für Zeiten, die wir mit dir erleben und die uns in deine Gegenwart hineinbringen. Amen.